Und zwar ist es so, wenn wir an den Gott Abrahams denken, denken wir ja natürlich, Abraham war ein Glaubensheld. Abraham war bereit dafür, seinen Sohn zu opfern für Gott. Also so eine Liebe und so eine Hingabe, unmenschlich. Okay? Und Isaak, den vergessen wir öfters, Isaak hat sich auch opfern lassen. Ja? Das ist ja auch nicht einfach so ein Ding, sich einfach auf einen Altar hinzulegen und sagen, ja, ist okay. Ja? Also wirklich Glaubenshelden. Dann ist es aber so, wenn man an Jakob denkt, ist es ja oft so, der Betrüger, ne? der Esau reingelegt hat, der an die Ferse gegriffen hat, schon bei seiner Geburt, ne? Als Baby und so. Ne? Bei Jakob denken wir ja, gut, Glaubensheld, weiß ich nicht. Ne? Und heute möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte von Jakob, wo ich persönlich sage, Jakob ist nicht irgendwie weniger Glaubensheld, sondern mindestens genauso viel wie sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham. Die Predigt heute lautet die unsichtbare Welt bei Jakob. Die unsichtbare Welt bei Jakob. Und zwar ist es so, bevor ich den ersten Text lese, wir wissen, dass Jakob ist ja geflüchtet von seinem Zuhause. Warum? Er hat seinen Bruder betrogen und sein Bruder hat was gemacht? Er hat Rache geschworen, gesagt, ich werde ihn umbringen. Stell mal vor, dein eigener Bruder, dein eigenes Fleisch und Blut, ja? Er hat geschworen, ich werde ihn umbringen. Was hat er gemacht? Selbst seine eigene Mutter hat gesagt, flieh, mein Sohn. Geh weg von hier, geh nach Mesopotamien, weg von hier. Geh zu meinen Verwandten und vielleicht beruhigt sich dein Bruder irgendwann. Geh und komm erst wieder, wenn er seinen Schwur ablöst. Und wir wissen dann, ist er natürlich zu seinen nahen Verwandten hin und er hat sich verliebt in eine wunderschöne Frau, in Rahel. Und die Geschichte ging es ja darum, dass sein Verwandter Laban hat ihn ja dazu gezwungen, du arbeitest aber für mich jahrelang für Rahel, 7 Jahre lang. Und damals war es ja auch so, Lea war auch noch dabei, hat er noch dazu 7 Jahre für sie gearbeitet, richtig als Knecht gearbeitet. Er hat eine Familie gegründet unter, ich will mal sagen, sehr, sehr heftigen Verhältnissen. Und dann ist es so, es kommt der Zeitpunkt, wo Jakob sich gedacht hat, okay, höchstwahrscheinlich dachte er, hier wird halt mein Leben enden. Ich bin geflohen von meinem Bruder, ich habe jetzt eine Arbeit, Familie gegründet, ich bin so gesehen in Sicherheit. Gott wollte anscheinend, dass ich hier bin. Und jetzt lesen wir den Text. 1. Mose 31, Abvers 1. Da lesen wir, er, also Jakob, hörte aber die Reden der Söhne Labans, also quasi seinen Cousins, die sagten, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesem Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen und sprach zu ihnen, ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn 10-mal verändert. Doch Gott hat es nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Wir lesen hier, die nahen Verwandten von Jakob, ich würde jetzt so sagen, seine Cousins, quasi die Söhne von Laban, die hatten ein ziemliches Problem mit ihm. Guck dir das an. Er ist reich geworden, hat unseren Vater betrogen. Und ich sag's mal so, Familienkonflikte, ich will es mal sagen, die gibt es ja überall. Wisst ihr, was die größte Mordstatistik ist in der Polizei? Fand ich voll interessant. Die meisten Mordanschläge sind in Familienkreisen. Also ich habe die jetzt nicht geprüft, aber das meiste, auch was Polizeibeamte sehen, die meisten Konflikte in der Familie. Verwandtschaft. Okay? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Mann flüchtet von seinem Bruder, der ihn umbringen will. geht zu seinen nächsten Verwandten und die werden neidisch. Die haben ein Problem. Guck dir den an, er hat unseren Vater betrogen. Ich bin davon überzeugt, die haben schon Pläne geschmiedet, wie kann man ihn fertig machen. Und auch Laban, quasi sein Schwiegervater, der ihn ja so gesehen all dies ermöglicht hat, es heißt ja sogar, Jakob merkte, dass er ihn anders ansah wie früher. Also mindestens 14 Jahre hat er dort mit diesen Menschen zusammengelebt und hat gesehen, okay, die haben hier was gegen mich. Ich bin hier nicht mehr erwünscht. Was würdest du tun in dieser Situation? Du fliehst von deinen Verwandten, weil mindestens einer von denen will dich umbringen. Jetzt gehst du zu deinen nächsten Verwandten. Du hast ja sonst menschlich gesehen, wen haben wir so auf der Erde? Ja? Und auf einmal sind die auch gegen dich. Was machst du? Ich kann euch von mir aus sagen, ich wäre komplett überfordert. Ich würde sagen, hey, ich bin schon geflüchtet und da war ich alleine. Jetzt habe ich Verantwortung, ich habe Familie, ich habe eigene Kinder. Was soll ich jetzt machen? Und die Sache ist ja, wir kommen in Situationen in unserem Leben, wo wir gar nicht wissen, was ist der Wille Gottes. Soll ich jetzt wirklich wieder gehen? Soll ich flüchten? Oder soll man lieber bleiben und diese Situation ertragen und hoffen, dass sich was verändert? Wissen wir nicht. Und ich kann euch auch von meinem Leben erzählen, ich war öfters mal in dieser Situation, wo ich nicht einfach wusste, bleibst du jetzt, gehst du jetzt, was wäre jetzt richtig? Am liebsten hätte ich immer so, ich will mal sagen, so ein Engel, der kommt bei solchen Situationen vorbei, sagt, hey Georgi, hör mal zu, ich habe die Botschaft für dich, mach das. Und ich, ah okay, so braucht mir gar nicht den Kopf zu zerbrechen. Und die Sache ist halt, oft ist es halt nicht so. Oft grübeln wir nächtelang und überlegen, was sollen wir jetzt machen? Aber wir lesen sofort, als Jakob sah, dass das Angesicht von Laban ihm gegenüber sich änderte, da sprach Gott: Kehre zurück in das Land deiner Väter, ich will mit dir sein. Also Gott greift sofort in diese Situation ein. Wir denken ja öfters so, boah, da wo ich jetzt gerade bin, wo die Leute gegen mich sind und ich gar nicht weiß, wo oben und unten ist, ja wo ist Jesus? Ja wo ist er? Er ist die ganze Zeit da. Die ganze Zeit. Und er hat einen Zeitpunkt festgelegt, wann er sich meldet, wann er aktiv wird. Das können wir hundertprozentig uns darauf verlassen. Jakob war in dieser Situation, wo er sich dachte, alles klar, ich bin schon mal geflüchtet, was mache ich jetzt? Ich habe kleine Kinder. Und Gott sagt, weißt du was, ich werde mit dir sein. Kehr zurück. Jetzt ist aber das Ding, noch einmal, von was ist Jakob geflüchtet? Von zu Hause. Warum? Man wollte ihn umbringen. Und Gott sagt nicht, flieh von Laban und setz dich nieder in einem anderen Land. Reis nach Indien. Da wird dir niemand was antun. Gott sagt nicht, ja, weißt du was, geh halt irgendwo in die Wüste. Du bist ja Nomade. Ne, nimmst halt deine Ziegen mit und was es noch gibt, deine Familie und Kinder, ihr baut Zelte auf und versucht so weit wie möglich abschatten und irgendwo zu leben. Gott sagt, kehre dahin zurück, wo man dich umbringen wollte. Ist uns das klar? Und dann sagt Gott, mach dir keine Sorgen, ich werde mit dir sein. Wenn, also ich an Jakob stelle, ich hätte gedacht, ey, ich bin vor 14 Jahren da abgehauen, weil man mich umbringen wollte. Du hast dich sogar mir gezeigt und hast gesagt, mach dir keine Sorgen. Das ist ja noch die Kapitel davor, dass Gott mit ihm sein wird. Und jetzt schickst du mich dahin zurück, wo der Typ immer noch wütend ist und mich umbringen will. Und ich bin ja nicht mal alleine, ich habe noch kleine Kinder. Also man müsste doch jetzt meinen, Gott sagt, hey, keine Sorge, ich bin bei dir. Und wir schaukeln die Situation. Ich werde dich wohin führen, wo du in Sicherheit bist. Und Gott sagt, hey, die Leute hier haben was gegen dich, keine Sorge, geh dahin zurück, wo die Leute dich umbringen wollten. Also so, das soll jetzt die Hilfe sein? Da, ich weiß schon, da würde man schon diese Sprüche bringen, ne? Die ja an sich ja stimmen, aber so, ja, Gottes Wege sind unergründlich, ne? So, ja, alles klar. Ich habe Angst hier vor den Leuten, wer weiß, was die tun. Und der Typ da hinten, zu dem du mich zurückschickst, der hat geschworen, mich umzubringen. Ich habe noch kleine Kinder, aber das ist eine ganz andere Situation. Da wird es auf jeden Fall besser werden. Also man denkt sich, was ist das? Was ist das? Und vor allem, Leute, das ist ein Gebot. Kehre zurück in das Land, wo du geflüchtet bist, zu deiner Verwandtschaft. Also nicht irgendwo an der letzten Ecke, wo man dich vielleicht nicht sieht, zu deiner Verwandtschaft. Also Gott gibt uns Gewissheit in unserem Leben. Er wird auf jeden Fall uns zeigen, ob wir bleiben sollen, ob wir gehen sollen, wie wir handeln sollen. Zu seiner Zeit wird das zeigen. Aber sind wir auch dann bereit, wenn wir dann Gottes Weg kennen, dass wir sagen, ja Herr, ich mach das. Auf jeden Fall. Gut, dass du das für mich ausgesucht hast. Das freut mich. Also, wir denken ja öfters, ja, ja, wenn der Herr Jesus kommt, da wird alles geregelt. Es kommen aber auch Situationen, wo der Herr Jesus sagt, und jetzt schicke ich dich dahin, wo es noch schlimmer ist. Ich lese jetzt nicht vom Text, wie Jakob da gedacht hat. Ich kann nur von mir reden. Ich hätte gedacht, alles klar. Ich werde hier so, man will mich einfach abschlachten. Egal wo ich bin, überall Probleme, alle Leute haben was gegen mich. Und Gott schickt mich noch dahin, mitten in die Höhle des Löwen. Die Sache ist aber, Gott sagt, ich werde mit dir sein. Also, egal wo unsere Lebensreise uns hinführt, wie schlimm es auch sein mag, wenn Gott wollte, dass du dort bist und du warst ihm dann auch gehorsam, das ist ja das Wichtige, das ist die Bedingung, ist dann die Frage. Wird Gott dann mit dir sein oder lässt er dich im Stich? Völlig egal, was hier auf dieser Erde passiert. Völlig egal, welche Umstände das sind. Es heißt sogar in den Psalmen, ob 1000 fallen zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, so wird es doch dich nicht treffen. Weil Gott nicht will, dass dich die Pfeile treffen. Also, Gott greift in einen Konflikt ein und schickt Jakob in einen noch größeren. Was macht Jakob jetzt? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Jakob sagt, alles klar. Er holt seine ganze Familie, sagt, wir müssen gehen. Ja, wir könnten den ganzen Text lesen, aber es ist etwas weit. Ich versuche immer wieder Abschnitte zu lesen und sonst die Geschichte zusammenzufassen. Und seine Familie, die flüchten von Laban und seinen Söhnen. Schnurstracks, bam. Laban später sagte so, ich konnte mich nicht einmal von meinen Enkelkindern verabschieden. Du hast mir nicht mal erlaubt, sich zu küssen. Es war einfach, man sagt ja so, Nacht- und Nebelaktion. Ne? Warum? Natürlich, Jakob war ein Knecht von Laban. Wenn Jakob gesagt hat, hey, übrigens, ich nehme jetzt deine Töchter, ich nehme jetzt deine Enkel, wir hauen jetzt ab. Was hätte Laban gemacht? Ja, natürlich, ich helfe dir gerne, komm. Der wusste halt, nee, der wird einfach Nein sagen. Aber ich muss gehen. Wir sind geflüchtet. Und jetzt kommt diese Sache. Laban hat es irgendwann verstanden, seine Enkel sind weg. Seine Töchter, die ganzen Knechte, die Ziegen, die Schafe, die Herden. Dieser Betrüger. So wie er damals seinen Bruder betrogen hat, so hat er jetzt auch mich betrogen. Das lasse ich nicht mit mir gelten. Ist dann hinter ihm her, mit seinen Söhnen. Was wollten die machen? Tee trinken mit ihm? Austausch? Ich glaube, so wie er es sagt, er hatte was viel Schlimmeres vor mit ihm. Und wir lesen gleich, was passiert. Jakob flüchtet mit seiner Familie, mit seinen kleinen Kindern. Okay, die waren sogar klein, das sagt der Text selber. Und jetzt muss man sich vorstellen, Laban mit seinen Söhnen, also alles erwachsene Leute, reiten ihnen hinterher. Rein menschlich betrachtet, hätte Jakob irgendeine Chance, wenn es zu einem Kampf kommt, sich zu verteidigen, sich irgendwie zu retten? Mit wem will er da kämpfen? Will er die Ziegen ausrüsten? Was soll er machen? Die sind einfach, wie in der Bibel heißt, in seinen Händen. Er kann machen mit ihm, was er will. Aber, und jetzt kommt das Interessante, im Text heißt es weiter, am dritten Tag wurde Laban gemeldet, dass Jakob geflohen sei. Am dritten Tag. Da nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm nach, 7 Tagesreisen weit, und er holte ihn ein auf dem Bergland von Gileh. Und jetzt kommt's. Er holte ihn ein. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban und sprach zu ihm: Hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Der Mann hat seine Compadres mitgenommen, ist denen hinterher. Seine Familie wurde ja in seinen Augen geraubt. Und wir lesen gleich noch später, wo er noch sagt: Ich hatte Schlimmes mit dir vor. Und genau da, in dieser Situation, Jakob hatte niemanden, mit dem er vielleicht mitkämpfen konnte, kommt Gott in den Traum zu Laban und sagt ihm: Hör mal, ich sage es jetzt in meinen Worten, krümme ihn an Haar, ich werde dich krümmen. Okay? Das heißt, Gott wusste ja, eigentlich Jakob komplett ausgeliefert. Und Jakob weiß es natürlich auch, deswegen sind die auch geflohen. Aber wo du nicht mehr kannst, wo deine Rettung nicht mehr in deinen Händen liegt, wer rettet? Der Allmächtige. Diese Geschichte hat mich immer so beeindruckt, wo ich dachte: Guck mal, da ist ein Mann, wer weiß, was er mit ihm vorgehabt hatte. Und er flieht mit Familie, mit kleinen Kindern. Was will er denn machen? Und es meldet sich Gott. Gott meldet sich dem Feind und warnt ihn. Und sagt: Mach das und ich mach dich fertig. Okay? Und ich habe so gedacht: Stell mal vor, in der Bibel heißt es ja, dass alles, was uns geschrieben wurde, das steht zu unserer Belehrung geschrieben. Dass wir Hoffnung fassen können und Vertrauen fassen können. Kannst du dir vorstellen, in deinem Leben, du kommst in eine Situation, du musst fliehen. Du fliehst und es geht um Leben und Tod. Und deine Feinde sitzen dir am Nacken. Und rein menschlich betrachtet, weißt du so, okay, was machst du jetzt? Ja? Könnte ja sein, die holen dich ein, machen dich fertig. Und die Bibel sagt: Hey, wenn Gott aber nicht will, dass dir was passiert, wird er eingreifen, übernatürlich. Er wird sogar zu deinen Feinden gehen und sie bedrohen um deinetwillen. Das sagt die Bibel. Das wurde für uns geschrieben. Und ich habe gedacht: Ey, es ist schon ein Wunder, wenn Gott im Traum zu mir sprechen würde. Zu einem Gläubigen, ja, der, ich will ja keinen umbringen. Ja. Das war schon ein Wunder, aber Gott macht noch mehr. Er geht sogar zu meinen Feinden hin und bindet ihnen quasi die Hände und sagt: Du darfst ihn nicht anfassen. Wehe dir. Und dieses Eingreifen Gottes in diesem Traum, es hat Wirkung. Ne? Es heißt in Vers 29, Laban sagt zu Jakob in Kapitel 31, es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun. Er sagt: Ihr seid in meinen Händen. Ne? Da sagt Laban zu ihm, als er ihn eingeholt hat: Aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hüte dich, dass du mit Jakob anders redest als freundlich. Jakob, als er ihn eingeholt hat, die kam ja zu ihm, und Jakob sagt: Ey, ich kann Schlimmes euch antun, es ist in meiner Macht. Aber der Gott eures Vaters, er sagt ja nicht mal mein Gott oder so, euer Gott, der kam zu mir und hat gesagt: Nein, du darfst da nichts Schlimmes machen, nichts Schlimmes tun, gar nichts. Und Jakob, Laban natürlich, wir sehen, alles klar, er hat sich gehütet. Schaut mal, es ist so erstaunlich, wie Gott handelt, wie Gott führt, wie Gott eingreift in das Leben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kenne eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, wo Gott übernatürlich eingreift, auch in Träumen. Das fand ich so interessant. In der Mongolei gibt es ja viele buddhistische Klöster. Es gibt ja verschiedene Religionen dort, ne? Aber da, in dieser Geschichte ging es darum, das hat eine Missionarin erzählt, da gab es halt nur buddhistische Klöster. Und sie erzählt von einem Mann, der hatte eines Tages einen Traum. Er träumte, es war überall Licht und es war in einem Raum wirklich voller Glorie. Und dann kam einer zu ihm, hat ihn umarmt. Und dieser Mann erzählte, ich habe so eine Liebe und Wärme gespürt, noch nie in meinem Leben. Nicht mal, wenn meine Mutter mich umarmt hat. Und hat der Umarmende zu ihm gesagt, ich bin Jesus. Und der Mann ist wach geworden. Und dieser Traum, der dachte, hä, was ist das? Wer ist Jesus? Und dieser Mann hat halt seine ganzen, sag ich mal, Freunde, Bekannten gefragt. Die waren halt auf dem Gipfel irgendwo in Mongolei, irgendwo auf dem, ich weiß nicht wo, ne? Überall halt buddhistische Klöster. Und keiner von denen wusste, wer Jesus ist. Niemand. Und es war halt dann so, dass dieser Traum, der hat ihn halt nicht losgelassen, diesen Mann. Und er hat sein Pferd genommen, also so erzählt er, und ist durch die Dörfer, wo er halt konnte, ist er hingelangt und hat halt die Leute gefragt, ob jemand einen gewissen Mann namens Jesus kennt. Und alle sagten, nö, keine Ahnung. Und der Mann, der war halt, ihr müsst euch mal vorstellen, er suchte ein Jahr. Ein Jahr und nix, okay. Und er reitet halt nach Hause und war irgendwie halt wirklich tief betrübt, weil er weiß nichts von diesem Jesus, hat ihn nicht gefunden. Und dann nach ungefähr diesem Jahr klopft es bei ihm an der Tür, war eine Missionarin aus Österreich. Die hat dort in der Mongolei missioniert, ist halt durch die Gegend dort, ne? Und hat immer geklopft bei den Wohnhäusern und die haben ja auch noch Lehmhütten und sowas. Und dann macht halt die Tür auf und er sagt, was wollen Sie, ne? Und die Frau, die Missionarin sagt, ja, darf ich Ihnen von Jesus erzählen? Und er ist aufgelöst, geht auf die Knie, fängt an zu weinen, wie so ein kleines Kind, ne? Und die Frau erzählt, sie hat einen Begleiter bei sich, der ja so mit Dolmetscht war. Und die Frau, was ist mit dem los? Ja? Und dann hat er sie reingeholt mit dem Dolmetscher und hat ihr erzählt, ey, ich hatte diesen Traum und so ist passiert. Und sie war so, oh, ach so, okay. Ne? Und alle waren so voller Aufregung. So. Und sie hat ihm so erzählt, ja, guck mal, Jesus, das war in Israel. Und was sie so konnte, ne? So auf dem Stegreif, hat ihm so alles Mögliche erzählt von Jesus. Und ja, super und alles klar. Ne? Und dann sagte die Frau, darf ich dir aber noch was mitgeben? Und so, ja, natürlich, ja. Und dann holt sie die Bibel und gibt sie ihm. Ne? Und er so, was ist denn das? Das ist die Bibel, sagt sie. Und er, ja, was geht's da? Und die Frau so, naja, da geht's halt um Jesus. Und er sah halt diesen riesen Schinken und sagt, was? So ein riesiges Buch über Jesus? Ich werde ja durchdrehen. Er dachte, er hatte nur so einige Informationen und es gibt ein ganzes Buch davon. Von diesem Jesus. Also, ich fand diese Geschichte so interessant, irgendwo auf der Mongolei. Keiner weiß von irgendeinem Jesus Bescheid, aber Jesus erscheint diesem Mann und es lässt ihn nicht los. Und bei all dieser Suche sandte Gott seine Knechte. Dieser Mann durfte ihn finden. So wie Gott wirkt in der Bibel, übernatürlich und durch Träume und alles, was wir in der Bibel sehen, es ist derselbe Gott auch heute. Und er ruft mit einem heiligen Ruf uns alle. Und wenn wir darauf hören, sind wir auch diejenigen, die wir uns verlassen können, egal wie heftig die Situationen in unserem Leben sind. Sein Zuspruch ist, ich will mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Als Laban zu Jakob kam und Laban ihm erzählt hat, ey, ich wollte euch Schlimmes antun, aber dein Gott hat gesagt, nein. Was hättest du gedacht in diesem Moment? Versetz dich mal in seine Lage. Du fliehst von deinem Schwiegervater, der dir Schlimmes antun will, mit seinen ganzen Kompagnons. Du hast kleine Kinder, Frau und all drum und dran. Und jetzt sagt er, dein Gott ist wirklich mit dir. Er hat sogar übernatürlich eingegriffen, dass ich euch nichts tun soll. Wisst ihr, wie ich da reagiert hätte? Und ich hätte gesagt, alles klar. Ich bin hier umzäumt, gar keine Probleme. Wir sehen ja sogar, dass die haben sogar einen Bund geschlossen, dass alles friedlich abläuft. Das Ziel war ja nicht dort zu bleiben, auf diesem Berg Gileh. Es ging ja darum, zurück nach Hause zu gehen. Darum ging es ja. Und wenn da jetzt Gott sogar eingegriffen hat, bei seinen Feinden durch den Traum. Ich hätte gedacht, alles klar, ich brauche mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Gott wird es auch schon mit Esau lösen. Alles klar. Und so war es dann auch. Jakob, so heißt es weiter, in Kapitel 32, ne, er schickte sofort Boten zu seinem Bruder Esau, damit er weiß, Jakob kommt. Denn Gott hat ja bestätigt, er hat mich bewahrt, er wird mich auch jetzt bewahren. Es heißt nämlich in 2. Mose 32, Abvers 13, und Laban stand am Frühmorgen auf, küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann ging er wieder zurück an seinen Ort. Und dann heißt es gleich weiter, Jakob aber ging seines Weges, da begegnete ihm ein Engel Gottes. Und als er die Engel Gottes, und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Herrlager Gottes. Und er gab jeden Ort den Namen Machanaim. Und dann heißt es, Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen. So spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban, der Fremde gewesen, und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel, Schafe, Knechte, Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um meinen Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Also eigentlich ziemlich zuversichtlich, oder? Jakob bestätigt, Laban bestätigt, Gott hat mich durch den Traum gewarnt, dir was Böses anzutun. Jakob sieht viele Engel auf seinem Weg. Deswegen sagt er zu diesem Ort Manahaim, also das Herrlager Gottes. Super, ich sende jetzt Leute zu dir hin. Esau, alles wird gut. Wie hat Esau reagiert? Und die Boten kehrten wieder zurück zu Jakob und berichteten ihm. Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir entgegen mit 400 Mann. Und dann heißt es weiter, da fürchtete Jakob sich sehr und ihm war sehr Angst. Also von, boah, Gott hat jetzt Traum gesendet, Hammer, und ich habe die Herrlager Gottes gesehen, jetzt sende ich Boten zu Esau, alles wird easy. Und die Boten kommen zurück und sagen, hey, wir waren bei deinem Bruder, wir haben ihm gesagt, dass du kommst, und er kommt dir jetzt entgegen mit 400 Männern. Was waren diese 400 Männer? Begrüßungskomitee? Was hatten die vor? Jakob hat schon verstanden, was die vorhatten. Denn es heißt ja, er fürchtete sich sehr. Ihm war sehr Angst. Man könnte jetzt sagen, ja gut, vielleicht waren die 400 Männer so eine Art Schutz für Esau, ne, wenn er gerade entgegenkommt. Ja, das hätte man ja sagen können. Die Boten hätten nur sagen können, hey, hör mal, wir waren bei deinem Bruder Esau, er kommt dir entgegen mit 400 Mann, aber hey, mach dir keine Sorgen, die sind nur zum Schutz da, die sind nicht irgendwie als militärische Unterstützung gegen dich da, ne? Mach dir keine Sorgen. Nee, die sagen einfach, hör mal, wir waren bei ihm und er kommt zu uns mit 400 Männern. Die Botschaft ist klar. An was hat denn Jakob sich sofort erinnert? Der Typ hat geschworen, mich umzubringen. Und ich war damals alleine. Jetzt habe ich überall Kinder. Familie. Was hättet ihr gemacht? Denkt daran, Gott hat gesagt, geh dahin. Geh zu deiner Verwandtschaft, zu diesem Typen da. Was hättet ihr gemacht? Also wenn es nach mir ginge, ich sage so rein menschlich gesehen, ich hätte so schnell wie möglich alles gepackt und irgendwo in irgendeiner Wüste, dass diese 400 Typen da mich nicht finden, oder? Rein menschlich betrachtet. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass er mir entgegenzieht mit 400 Leuten und Gott noch am Nacken mir sitzt und sagt, und du gehst genau dahin. Und du bist nicht alleine, du hast Verantwortung für Menschenkinder. Du hast Verantwortung für Frauen und für Kinder, für deine Knechte und Mägde und. Was machst du jetzt? Und da heißt es sogar, wenn Esau das eine Lager überfällt, Jakob hat nämlich so alles aufgeteilt. Ne? Er hat zum Beispiel gesagt, nee, wenn der jetzt kommt, lass uns erstmal die Knechte schicken, dann die Tiere, dann das und das, weil sein Gedanke war, wenn die jetzt anfangen, alles abzuschlachten, dann können die anderen, die hinten stehen, wenigstens noch irgendwie fliehen. Ne? Und er sagt ja, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrig gebliebene im Lager entkommen. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abrahams und Isaaks, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land zurück, zu deiner Verwandtschaft. Also Jakob betet und sagt, du hast gesagt, geh dahin zurück. Ich will dir wohltun, hast du gesagt. Und dann sagt Jakob, Herr, ich bin zu gering für all die Gnade und Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich aus einem zwei Heerlager geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Jakob betet und sagt, Herr, ich bin zu gering der Barmherzigkeit, die du mir getan hast in diesem Leben. Und guck mal, wie viel wir geworden sind. Herr, ich habe Angst vor meinem Bruder, der geschworen hat, mich umzubringen. Du hast gesagt, geh hin zu deiner Verwandtschaft. Du hast es gesagt, ich wäre nicht hergekommen. Du hast es gesagt. Und du hast gesagt, du wirst mir bestimmt Gutes tun und Wohltun. So errette mich doch aus der Hand meines Bruders, das uns nicht alle umbringt. Ja, wir kennen doch die Versuchung Abrahams, ne? Diese große Prüfung, wo er seinen Sohn opfern sollte. Und wir sagen, was für ein Glaubensheld. Ne? Was für ein Glaubensheld. Ja, ist es auch. 100%. Aber wir denken meistens nicht an Jakob, was er da eigentlich erduldet hat. Der ist dahin zurück, nicht nur mit einem Sohn, er hatte nicht nur einen Isaak, er hatte viele Söhne, viele Töchter. Zwei Heerlager, sagt er selber. Verantwortung für so viele Menschen. Und sagt, Gott, du hast gesagt, geh wieder zurück dahin zu deiner Verwandtschaft. Und diese Verwandtschaft rückt mir entgegen mit 400 Mann. Und das, jetzt kommt das Ding, Jakob flieht nicht. Er rennt nicht weg. Er betet einfach zu Gott und lässt all diese Dinge über sich kommen. Also, Abraham ist ein Glaubensheld, er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Isaak war ein Glaubensheld, er war bereit, sich zu opfern und sich von seinem Vater nicht zu wehren. Aber Jakob war ein Glaubensheld, indem er gehorsam war und seine ganze Familie bereit war zu geben in die Hände seines Bruders, in diese 400 Leute. Er ist nicht abgehauen. Er hat gebetet und hat gesagt, alles klar, ich vertraue dir alles an. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Gibt es Zufälle? Was soll ich dir sagen? Gibt schon Zufälle, wenn man sagt, physikalische Gesetze und so, ne? Das würde ich sagen, es gibt in einer gewissen Form schon Zufälle, welcher Tropfen jetzt auf die Erde fällt und so, ja, Wind und alles kein Problem. Wenn es aber in Bezug zum Glauben geht, es gibt da keine Zufälle. Alles, was geschrieben ist, wurde aus gutem Grund so viel geschrieben. Alles, was passiert in unserem Leben in Bezug zu Gott, ist alles vom Himmel bestimmt. Nicht bestimmt von so Roboter, sondern dass Gott es zugelassen hat. Dass Gott die Umstände gefasst hat. Das ist Prediger 3. Alles, was auf dieser Erde passiert, ist von oben bestimmt. Okay? So. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, sein Bruder, den umbringen will, kommt ihm entgegen. Und dann heißt es, ab Vers 23, er stand aber noch in derselben Nacht auf, wo er diese Botschaft gehört hat, und nahm seine Frauen und seine Mägde samt den 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Flut Jakob. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Und dann kommt's. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist doch wunderbar. Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pnel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Also, ich will es mal so sagen, in der größten Stunde der Versuchung bei Jakobs Leben, wo es nicht nur um sein Leben mehr ging, sondern um das Leben seiner ganzen Familie. In dieser Nacht steht ein Mann da und Jakob ringt mit ihm. Also gerade da, nicht davor, danach, sondern gerade da. Und der Mann sagt, lass mich gehen. Und Jakob sagt, nein, es sei denn, du segnest mich. Was ist denn das für eine verrückte Geschichte? Woher kommt dieser Mann? Warum kämpfen die? Und ich denke mir, hey, ich habe Angst um meine Kinder, mein Bruder kommt und Jakob kämpft die ganze Nacht mit irgendeinem Kerl und verlangt, segne mich. Hä? Was ist denn das? Ja. Und dann sagt der Mann zu ihm, wie ist dein Name? Jakob heiße ich. Nein, du heißt Israel, denn du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob sagt, ich habe Gott gesehen und meine Seele ist errettet worden. Und was passierte? Was hat dieser Mann getan? Er hat ihn seinen Wunsch erfüllt. Er segnete ihn. Warum war das Jakob so wichtig? Hey, mein Freund, es geht hier gerade um Leben und Tod. Was kämpfst du eine ganze Nacht mit irgendeinem Typen? Bete doch wie ein Verrückter oder mach einen Schlachtplan oder irgendwie sowas. Was kämpfst du da und wieso erwartest du Segen von diesem Mann? Wer war denn dieser Mann? Und der Text sagt ja, es war Gott. Er hat ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen und hat mit ihm gerungen, dass ihn einfach segnet. Es war eine Erscheinung von Gott. Und ich will jetzt nicht so viel sagen, ne? Ich weiß nicht, was alles in der geistlichen Welt abgeht, okay? Aber ich weiß eins, es steht nicht einfach so in der Bibel, dass gerade in dieser Situation erscheint ihm Gott. Und aus irgendeinem Grund ringt Jakob mit ihm, aber aus einem Grund. Er will Segen. Er braucht ihn und die ganze Nacht. Okay? Was sagen die Propheten in den Psalmen? Was lesen wir oft in der Bibel, wenn es ums Gebet geht? Ich will beten und ringen, du wirst meine Stimme hören. Ringt danach. Im Gebet. Wie oft heißt es so in den Psalmen, okay? Ringt im Gebet zu Gott. Und ich würde sagen, das ist so meine Erklärung, genau diese Geschichte steht für uns da als ein Bild davon, wenn du in der schlimmsten Situation bist in deinem Leben, du weißt nicht mehr weiter, geh ins Gebet, ringe mit Gott, dass er dich doch segnet. Er wird dich segnen. Er wird es tun und deine Seele wird errettet werden. Warum war es Jakob in dieser Situation so wichtig, dass er Segen bekommt von diesem Mann? Weil er wusste, gerade in den Umständen, wo ich bin, niemand kann mich retten aus der Grube, wo ich bin, es sei denn Gott. Es sei denn Gott segnet mich. Das ist ein Geheimnis, was hier abging. Das ist was Hohes, was hier zustande kam. Und gerade da lehrt uns die Heilige Schrift, geh weg von den irdischen Problemen, die du hast. Versuch nicht, das mit deinem eigenen Ding irgendwie zu bewältigen. Wenn du weißt, es geht nicht mehr weiter, Ringe mit Gott. Bete unaufhörlich zu ihm. Und wenn er sagt, ist okay, du hast dafür gekämpft, du hast vollen Einsatz gegeben, ich genehmige es. Ich segne dich in deinem Tun. Wir lesen von der betenden Witwe in Lukas 18, wo Jesus sagt, ein Gleichnis, wo man unaufhörlich beten soll zu Gott. Er sagt, da war eine Frau, eine arme Witwe. Die ging zu einem Richter, der eigentlich böse war. Den hat nichts interessiert. Und sie ist Tage und Wochen und ich weiß nicht, Tag und Nacht auf ihn eingestimmt, dass sie ihr doch Recht verschaffe gegenüber ihren Widersachern. Und der Richter wollte lange nicht. Ja, so heißt es im Text in Lukas 18. Er wollte lange nicht. Doch irgendwann hat der Richter gesagt, weißt du was? Ich sage es mal in meinen Worten, allein um der Ruhe willen. Komm, ich verschaffe ihr das Recht. Und da sagt Jesus, hör zu, was der ungerechte Richter sagt. Er will ihr das erfüllen, weil sie unaufhörlich zu ihm betet. Wird Gott denn lange zuwarten, wenn seine Auserwählten Tag und Nacht zu ihm rufen und beten? Nein, sagt er. Nein, er wird kommen und ihnen die Hilfe geben, die sie brauchen. Und dann sagt Jesus, wenn aber der Menschensohn kommen wird, wird er den Glauben finden auf dieser Erde? Ja, Jesus, gute Frage. Wirst du den Glauben bei deiner Gemeinde finden, dass wir wissen, wir können zu dir kommen mit allem. Und du bist der einzige Retter. Du bist der einzige Arzt. Du bist derjenige, der all das, was hier auf der Erde abgeht, du hast all das in deinen Händen. Und wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können. Und wir werden ringen im Gebet, dass du uns doch segnest und uns rausreißt aus dieser Höhle, wo wir reingefallen sind. Diese Geschichte zeigt uns ein Happy End. Denn was ist passiert? Jakob begegnet Esau mit diesen 400 Leuten. Sie kommen zueinander und es heißt im Text, er selbst aber ging ihnen voraus, Jakob, und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder Esau kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Leute, diese 400 Mann, nochmal, die waren nur kein Begrüßungskomitee. Der wollte ihn fertig machen. Und Jakob wusste, wenn Gott jetzt nicht wirklich eingreift, ich bin fertig. Er kämpft mit Gott die Nacht über in diesem Gebet. Gott segnet ihn. Und wie oft steht es in der Bibel, und Gott berührte das Herz. Und Gott öffnete das Herz. Ja, in Daniel heißt es, und Gott gab Gnade dem Beamten vor Daniel. Und. Damit es Gott doch eine gute Fügung gibt. Wisst ihr, wie oft ist es so, wie oft haben wir zwischenmenschliche Probleme und wir versuchen, irgendwas hinzubiegen. Irgendwas. Und es geht nicht, egal was wir tun. Für uns sind diese Dinge nicht mehr möglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn wir zu ihm gehen und zu ihm beten, da kann er selbst die größten Kriege auf dieser Erde einfach in Frieden aufgehen lassen, wo er die Menschen berührt und sagt, hey, vergiss diesen Groll, vergiss Esau, was Jakob dir angetan hat. Komm zu ihm, umarme ihn, küsse und weint davon, dass ihr 14 Jahre lang nicht miteinander geredet habt, aber jetzt zueinander findet und Frieden schließt. Soweit es euch möglich ist, heißt es in Römer 12, haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist ein Gebot. Jetzt wissen wir auch, warum Gott gesagt hat, Jakob, verlass Laban, kehre zurück in deine Heimat zu deiner Verwandtschaft. Warum? Um Jakob zu ärgern? Nein. Da war ein Groll zwischen ihm und seinem Bruder. Das sollte getilgt werden. Menschlich gesehen eigentlich unmöglich. Aber weil Gott in dieser Geschichte der Handelnd war, der aktiv war, da hat es wirklich, ihr müsst euch mal vorstellen, da gab es keinen weiteren Brudermord wie bei Kain und Abel. Da gab es eine Versöhnung. Das war eine Versöhnung, wo man sich sagen würde, wow. Ne? Also bei der Geschichte, also wem gehen da nicht die Tränen in die Augen, wenn man weiß, eigentlich wollte er ihn umbringen. Und jetzt kommt ihm entgegen, sie küssen sich, sie umarmen sich und beide weinen. Lasst uns mit Gott ringen. Lasst uns ringen mit ihm und ihm all unsere Probleme, alle Umstände, all das, wo wir nicht mehr weiter wissen, ihm darbringen und sagen, Herr Jesus, wir können nicht, aber du kannst. Uns sind so viele Dinge nicht möglich, aber dir sind alle Dinge möglich. Wenn du willst, Herr Jesus, nimm du die Zügel in die Hand und wir wollen dir gehorsam sein, selbst wenn wir nicht mal verstehen, warum das gerade so ist. Warum sind wir in dieser Situation? Warum führst du mich dahin, in diese Gefahren? Es hat sein gutes Ziel. Es hat sein Happy End. Und diese Geschichte zeigt uns, was in der geistlichen Welt passiert, wenn wir Gott gehorsam sind, dass Gott die Zügel immer in der Hand hält, dass er dich nie alleine lässt. Dass wenn er sagt, ich werde mit dir sein, du und ich, wir können uns darauf verlassen. Und wir werden Gott erleben, wie wunderbar und heilsam er handeln wird in unserem Leben. Amen.